beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Und aus Alverskirchen bei Everswinkel bei Münster hier im Gespräch Daniel Vorhab mit Alfred Wolk, der ein Baugebiet verhinderte. Guten Abend, Herr Wolk, Sie haben sich nicht so beliebt gemacht, oder?
Ja, vollkommen richtig, Herr Vorhab. Ich habe gegen das Baugebiet Königskamp hier im Eigenentwicklungsortsteil Alverskirchen ein Normenkontrollverfahren angeregt. Ich war 20 Jahre Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde Everswinkel. Habe mich schon seit Jahren darüber aufgeregt, dass wir hier sinnlos die Natur zerstören durch die Ausweisung immer neuer Baugebiete. Habe zwar auf politischer Ebene versucht, dagegen mit einer ganzen Reihe von aus meiner Sicht vernünftigen Gründen deutlich zu machen, dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung diese Baugebiete nicht notwendig sind, mit wenig bis keinem Erfolg. Und habe dann, als vor meiner Haustür ein Baugebiet ausgewiesen wurde, gegen dieses Baugebiet geklagt. Das hat etwas damit zu tun, mit unserer Rechtssystematik. Stand oder steht auch der Vorwurf im Raum, warum hat der Wolk nicht gegen die anderen Baugebiete geklagt? Da hat er immer nur gemeckert, aber nicht geklagt. Das hat etwas damit zu tun, dass nach unserer Rechtssystematik gegen ein Baugebiet nur jemand klagen kann, der nachweist, dass er persönlich von diesem Baugebiet betroffen ist.
Um mal eins vorwegzunehmen, nur um so, weil wir wissen es, aber damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch wissen, und zwar mit Erfolg letzten Endes.
Letztendlich mit Erfolg, nach langjährigem Verfahren, werden wir gleich noch kurz zu kommen. Problem dabei ist, dass der Nachweis zunächst mal erbracht werden muss, dass dieses Baugebiet für mich einen Nachteil darstellt. Darum ging es mir aber gar nicht, sondern mir ging es bei meiner Klage darum, vom Oberverwaltungsgericht in Münster eine Antwort auf meine zentrale Frage zu haben, ob der Regionalplan Münsterland, ob der auch Gültigkeit hat für die Gemeinde Everswinkel oder ob die Gemeinde Everswinkel sich weiterhin, wie sie es aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren gemacht hat, auch bei anderen Baugebieten, über die Bestimmungen des, aus meiner Sicht, über die sinnvollen Bestimmungen des Regionalplans hinwegsetzen kann.
Was sind denn die sinnvollen Bestimmungen, die sozusagen auf dem geduldigen Papier dann stehen?
Stichwort hier kommunale Planungshoheit halte ich für einen wichtigen Begriff. Natürlich soll, da spreche ich auch gar keiner Kommune ab, steht mir auch gar nicht zu, jede Kommune ihre kommunale Planungshoheit behalten. Das heißt, die Kommune soll selber entscheiden, wie sie sich entwickelt, an welcher Stelle sie sich weiterentwickeln will, wo sie ein Baugebiet zulässt oder wo sie ein Baugebiet verhindert. Aber die Gemeinde, das ist mein Anspruch, hat dabei nicht das Wohl der Allgemeinheit aus dem Auge zu verlieren. Das heißt, es gibt auch übergeordnete Ziele. Und das heißt ganz konkret, vor dem Hintergrund der Situation, wie sie sich ja uns in den meisten Teilen Deutschlands darstellt, dass nämlich die Bevölkerung zurückgeht, aber der Flächenverbrauch immer weiter steigt oder in der Vergangenheit immer weiter gestiegen ist, haben wir ja gesamtgesellschaftlich schon vor einigen Jahren ein sogenanntes 30-Hektar-Ziel aufgestellt. Sprich, wir wollen gemeinsam erreichen, dass weniger Fläche verbraucht wird.
Aber das ist ja jetzt nicht, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, aber das ist ja nicht nur Ihr Anspruch, sondern Sie haben ja auch in den Festlegungen des Regionalplans Dinge gefunden, die da auch in diese Richtung gehen.
Genau, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt. Die Frage ist ja, welchen Sinn sehe ich in den Bestimmungen des Regionalplans? Stichwort übergeordnete Ziele, das Wohl der Allgemeinheit. Deshalb haben wir in der Bundesrepublik schon seit etlichen Jahren sogenannte raumordnerische Zielsetzungen. Das heißt, wir haben verschiedene raumordnerische Instrumente. Das ist insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen der Landesentwicklungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen und eine Stufe darunter, wenn man das hierarchisch betrachtet, der Regionalplan des Landes, der Bezirksregierung Münster, also Regionalplan Münsterland. So, und sowohl im Landesentwicklungsplan als auch im Regionalplan ist festgelegt, dass Orte unter 2000 Einwohnern sich nur aus sich heraus entwickeln sollen. Fachbegriff hier, sogenannte Eigenentwicklungsortsteile. Aus meiner Sicht wesentlich für diese Bestimmung sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, man möchte, ich beziehe das jetzt mal ganz konkret auf die Bestimmung des Regionalplans Münsterland, dass Dörfer im Münsterland als Dörfer erhalten bleiben. Das heißt, wenn man den Begriff Münsterland hört, dann hat man ja sehr schnell ganz bestimmte Attribute, nämlich Stichwort Parklandschaft Münsterland, ländliche Region, Fahrradregion Münsterland Und dann fallen einem auch sofort die vielen kleinen Orte, die Dörfer ein. Ja, das, was ja auch in Zeitschriften wie Landlust propagiert wird und von vielen ja auch als Ziel angestrebt wird, diese ländlichen Regionen zu erhalten. Man findet das ganz toll. Und das ist eben in diesen raumordnerischen Plänen wie dem Landesentwicklungsplan und Regionalplan Münsterland aus diesem Grund festgeschrieben worden, dass Dörfer auch tatsächlich als Dorf erhalten bleiben, die dörfliche Struktur und nicht, wie es in der Vergangenheit leider war, immer wieder neue Baugebiete an den Ortsrand, ich sag mal, angeflanscht, dran geklatscht werden. Hinzu kommt, darüber gibt es zahlreiche Untersuchungen, dass dort, wo neue Baugebiete entstehen, im ländlichen Bereich, der Personennahverkehr, das heißt der Individualverkehr ganz konkret, oder noch konkreter gesagt, der Autoverkehr überproportional steigt. Das hat natürlich mit zu tun mit dem öffentlichen Nahverkehr, der im ländlichen Bereich natürlich nicht so ausgeprägt ist wie in Stadtregionen. Das heißt konkret hier in Alberskirchen haben wir, klar, wir haben eine Busverbindung, aber der Bus ist natürlich nicht so getaktet, wie das in Städten ist. Hier haben wir in der Regel eine stündliche Verbindung von Alberskirchen nach Münster, sodass sich in der Regel Familien, die hier wohnen oder die sich ansiedeln würden, wenn man weitere Baugebiete ausweist, sag mal, standardmäßig 2 PKWs haben. Ein PKW, mit dem der Mann, wenn man die klassische Variante nimmt, zur Arbeit fährt. Das zweite Auto, das dann als Taxi von der Frau für die Kinder genutzt wird. Ja, Fahrt zum Kindergarten, zur Schule, zu weiteren Terminen der Kinder. Ja, das erhöht natürlich den Verkehr. Und man sieht es ja auch hier wieder ganz konkret am Beispiel Alberskirchen. Viele Einwohner arbeiten in Münster. Das heißt, wir haben einen regen Pendlerverkehr zwischen Alberskirchen, Eberswinkel und Münster, was in den letzten Jahren natürlich zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen geführt hat, was in der Konsequenz bedeutet, der Verkehr nach Münster morgens bricht zusammen, Schritttempo nach Münster rein, beziehungsweise abends aus Münster raus.
Ja. Was Sie da beschreiben, ist zwar im Prinzip ja vollkommen nachvollziehbar und jeder würde sagen, genau, man sollte diese kleinen Ortschaften unter 2000 Einwohnern, das geht doch eigentlich nicht, es macht doch keinen Sinn, dass die dann trotzdem immer ein neues Wohngebiet und Baugebiet ausweisen. Aber in der Realität passiert es halt doch oft. Und da haben Sie jetzt einfach mal, ich nehme an, es gibt andere Orte im Münsterland, wo niemand geklagt hat und wo dann halt trotzdem neues Baugebiet entsteht. Und Sie haben, sind da einfach eingeschritten.
Ja, ich bin eingeschritten aus Überzeugung, weil ich diese, wie ich es ja gerade schon beschrieben habe, diese Regelung für sehr sinnvoll halte. Ein ganz wichtiger Aspekt kommt noch hinzu und dann komme ich auch gleich noch konkret zu dem Verfahren, was ich da geführt habe. Ganz wichtig ist, gerade im Hinblick auf Flächenentwicklung, das Ganze perspektivisch, sprich nachhaltig zu sehen. Dazu ist es notwendig, einen kleinen Exkurs, einen ganz kleinen Schlenker zu machen zur demografischen Entwicklung. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland und auch hier in Münsterland seit 40 Jahren eine Geburtenrate unter 2, was nichts anderes bedeutet, die Bevölkerung schrumpft. Das ist unser gesamtgesellschaftliches Problem. Im ländlichen Bereich, hier in Münsterland, kommt aber noch hinzu, dass wir in den letzten oder vor etwa 40 Jahren einen enormen Boom hatten. Das heißt, hier sind ganz viele Baugebiete entstanden. Ja, es sind auch tatsächlich viele Menschen aus Münster hier hingezogen, weil wir eine Phase hatten, wo, das lässt sich auch durch zahlreiche Untersuchungen bestätigen, die Menschen sind aus der Stadt aufs Land gezogen. Ja, das heißt, vor 40 Jahren haben hier ganz viele Menschen gebaut, die damals etwa 30 Jahre alt waren. Wenn wir jetzt 40 Jahre drauf rechnen, sind die jetzt 70, 75, 80. Das heißt, wir haben eine ganz ungünstige Altersstruktur in den Dörfern. Das heißt, sehr viele alte Menschen, die hier gebaut haben, die Kinder sind weggezogen, ja, weil sie woanders ihren Arbeitsplatz gefunden haben, aber nicht mehr im Dorf geblieben sind. Das heißt einmal Wegzug aus Studien- und Arbeitsplatzgründen. Hinzu kommt aber auch eine Umkehrung des gesellschaftlichen Trends, der hier seit etwa 2004 erkennbar ist, dass der Trend wieder vom Dorf in die Stadt geht. Das heißt, es entscheiden sich viele junge Menschen auch ganz bewusst, vom Dorf wegzuziehen in die Stadt.
Können Sie sagen, wie das hier mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2004 bis jetzt ungefähr gelaufen ist in Eiberskirchen?
Also damit man eine grobe Vorstellung davon hat, wenn wir die Gemeinde Eberswinkel als Gesamtheit nehmen, haben wir etwa 9.650 Einwohner. Seit 2004 ist die Bevölkerung um etwa 300 Einwohner zurückgegangen. Dieses Defizit ist jetzt abgefedert worden, sag ich mal, durch den Zuzug von Flüchtlingen. Das heißt, die 300 Einwohner, die wir seit 2004 verloren haben, sind jetzt kompensiert worden durch 300 Flüchtlinge. Das heißt, unterm Strich ist die Einwohnerzahl exakt konstant geblieben. In der gleichen Zeit haben wir aber in der Gemeinde Eberswinkel etwa 600 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen. Das heißt, wir haben 600 Wohnungen mehr für die gleiche Anzahl an Einwohnern.
Also normalerweise heißt das, über 1.200 Personen könnten da eigentlich zusätzlich unterkommen, ja, wenn alle noch so wohnen würden wie 2004.
Richtig. Vielleicht noch mit zwei Zahlen untermauert. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf der Bevölkerung ist hier in Eberswinkel von 2004, damals betrug sie 40 Quadratmeter, ist gestiegen bis heute auf etwas über 50 Quadratmeter. Das heißt, jeder Einwohner hat 10 Quadratmeter mehr an Wohnfläche. Überschlagen auf 9.600 Einwohner heißt das, wir haben etwa 96.000 Quadratmeter Wohnfläche mehr zur Verfügung. Trotzdem sind aber Verwaltung und Kommunalpolitik der Ansicht, hier in Alberskirchen und Eberswinkel herrscht Wohnungsnot, wir müssen händeringend die nächsten Baugebiete ausweisen.
Tja, und das hat Politik und Verwaltung sozusagen, sage ich mal, versucht?
Nicht nur versucht, sie versuchen es auch weiter. Und damit kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt, das ist ja Ihre Frage, die noch im Raum steht, wieso hat Alfred Wolk mit Unterstützung seiner Familie, insbesondere auch mit Unterstützung meiner Frau, gegen dieses Baugebiet geklagt, was ja auch Folgen, ganz persönliche Folgen für uns als Familie hatte und
weiterhin
hat.
Ja, erzählen Sie das. Was muss man sich jetzt, was sind das für Folgen?
Ja, ich versuche vielleicht mal so ganz kurz den Ablauf zu schildern und dann ergeben sich daraus auch die Konsequenzen. Die Klage habe ich, oder das Baugebiet, die Bausatzung ist rechtskräftig geworden Anfang 2011. Das heißt, Bauleitverfahren wurde etwa 2009 eingeleitet. Meine Frau und ich haben gemeinsam durch Stellungnahmen im Bauleitverfahren Einwände erhoben, haben auch Schreiben an die Kirche, an den Bischof geschickt, weil es Kirchenland war, das hier verkauft wurde. Und unserer Ansicht nach ist Aufgabe der Kirche ist, Gottes Schöpfung zu bewahren und sich nicht an der Zerstörung der Schöpfung zu beteiligen. Nichtsdestotrotz ist aber dann dieses Baugebiet auf den Weg gebracht worden. Der Bebauungsplan ist rechtskräftig geworden und gegen diesen Bebauungsplan habe ich dann geklagt. Das heißt, Kläger in diesem Verfahren war Alfred Wolk. Wir haben zunächst versucht, durch einen Eilantrag das Ganze zu stoppen. Dem Eilantrag ist aber nicht stattgegeben worden, mit der Begründung, es bestehe keine Gefahr für Leib und Leben. Ziel dieses Eilantrages war es, eine Kleingartenanlage, die hier vorhanden war, wo naturnah gegärtnert wurde, also eine Oase der Natur, Lebensraum für 12 Fledermausarten, 34 Vogelarten, ist hier zerstört worden. Gut, das Oberverwaltungsgericht sah halt keine Gefahr, zumindest nicht für uns als Familie an Leib und Leben, hat den Eilantrag nicht stattgegeben, sodass die Gemeinde dann mit der Erschließung hier begonnen hat und wir dann auf einen Termin auf das Hauptverfahren beim Oberverwaltungsgericht warten mussten. Zu der Zeit war ich noch im Gemeinderat. Die Gemeinde und die Mitglieder des Gemeinderates waren natürlich empört, dass ein Mitglied des Gemeinderates gegen die Gemeinde klagt.
Auch Ihre, sagen wir mal, was sagt man, Parteifreunde?
Die waren natürlich auch nicht begeistert, sehen aber grundsätzlich oder haben grundsätzlich meine Position geteilt, dass hier ein Rechtsverstoß stattfindet und dass, wenn überhaupt in Alberskirchen ein Baugebiet ausgewiesen wird, dass eine Nummer kleiner auszuweisen ist. Es gab auch verschiedene Standorte. Das heißt, bei der Frage, wo kommt das nächste Baugebiet hin in Alberskirchen, standen mehrere Flächen zur Auswahl. Es gab auch Flächen, wo etwa 20 Wohneinheiten sich hätten realisieren lassen. Die Mehrheit der Kommunen hat sich aber dann entschieden für das Baugebiet Königskamp, weil sich dort über 100 Wohneinheiten realisieren ließen, mit weiteren Möglichkeiten, das später noch auszudehnen. Deshalb die Entscheidung für den Königskamp, obwohl das topografisch die ungünstigste Lage war, weil hier enorme Erdbewegungen stattfinden mussten, um die Straße etwa 1,50 Meter bis 2 Meter über das bisherige Bodenprofil herauszuarbeiten. Es musste eine Pumpstation errichtet werden, also auch alles riesige Summen, die hier für die Erschließung ausgegeben werden mussten. Aber das Ganze muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die Gemeinde hier die Chance sah, eine riesige Fläche erschließen zu können. Das hat die SPD, das ist ja Ihre Frage, wie sahen die Fraktionskollegen das? Die haben die Grundsatzentscheidung für dieses Baugebiet auch nicht mitgetragen, haben gesagt, ja, sicherlich brauchen wir in Alberskirchen auch noch einige Bauplätze, aber nicht die Menge, die dieses Baugebiet eigentlich hergeben soll. Insofern grundsätzlich Unterstützung, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, hat die Familie Wolkitz halt allein zu tragen. In Stichworten, Ablauf des Verfahrens, Antrag beim Oberverwaltungsgericht im Januar 2011, Verfahren für die mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im November 2012. Der Knaller aus meiner Sicht war, dass das Oberverwaltungsgericht bei diesem Termin zum Ergebnis kam, der Normenkontrollantrag von Alfred Wolk ist nicht zulässig. Das heißt, das Gericht ist zum Ergebnis gekommen, dass Alfred Wolk gar nicht klageberechtigt sei. Hm. Das war natürlich zunächst mal ein Schock aus meiner Sicht. Das Oberverwaltungsgericht war der Ansicht, dass mein Argument, die persönliche Betroffenheit, die ich hier begründet habe mit der Lärmentwicklung, dass diese Lärmentwicklung von mir hinzunehmen sei und sah nicht die Notwendigkeit, das zu überprüfen, hat deshalb den Normenkontrollantrag abgelehnt. Mein Rechtsanwalt war natürlich genauso entsetzt wie ich selber. Wir haben dann lange überlegt, wie wir damit umgehen und haben uns dann entschieden, eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen. Die Beschwerde zielte darauf ab, die Revision zuzulassen. Das Oberverwaltungsgericht hatte nämlich die Revision ausgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich dann mit dieser Beschwerde auseinandergesetzt, ist zum Ergebnis gekommen, dass das Oberverwaltungsgericht hier nicht korrekt gehandelt hat und hat das Oberverwaltungsgericht angewiesen, sich erneut mit dem Verfahren auseinanderzusetzen. Und das war für mich der schönste Satz in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, nämlich die Anweisung an das OVG, sich mit den objektiv vorgetragenen Rechtsverstößen des Herrn Wolk auseinanderzusetzen. Das hat das Oberverwaltungsgericht dann am 18. Oktober 2013 getan.
Also um das nochmal kurz von den Jahreszahlen her zu betonen, Sie haben also jahrelang sozusagen auf verschiedenen Wegen, erst vorsichtiger, sage ich mal, und dann eben auf dem Rechtsweg versucht, da etwas zu verhindern und sind dann bis vors Bundesverwaltungsgericht gegangen, was dann gesagt hat, ja, mit diesen Argumenten muss sich das Oberverwaltungsgericht auseinandersetzen.
Richtig. Das hat das Oberverwaltungsgericht dann auch sehr gründlich getan. Bei diesem Termin am 18.10.2013 war der erste Satz des vorsitzenden Richters, der für mich eigentlich der Satz ist, der sicherlich für den Rest des Lebens für mich in Erinnerung bleiben wird. Es geht hier heute nicht um die Interessen des Herrn Wolk, weil das in den Medien immer so dargestellt wurde. Herr Wolk klagt, weil er sich die freie Sicht nicht verbauen lassen will. Wobei man aber dazu sagen muss, jeder, der weiß, wo Alfred Wolk wohnt, da ist gar keine Sicht mehr zu verbauen. Da stehen nämlich schon Häuser davor. Also optisch ändert sich für mich gar nichts. Aber der Richter hat das ausdrücklich zu Beginn der Verhandlung betont. Es geht hier heute nicht um die Interessen des Herrn Wolk, sondern es geht hier um den Regionalplan Münsterland. Es geht um die Frage, verstößt die Gemeinde Everswinkel gegen die Zielsetzung des Regionalplans?
Also auch gegen solche Ziele, die das Gemeinwohl fördern sollen.
Richtig.
Die die Natur und Umwelt schützen sollen, die eine Zersiedlung der Landschaft verhindern sollen, so wie Sie es vorhin auch ausgeführt haben, dass die kleinen Orte auch klein bleiben.
Und mit dieser Frage hat sich das Oberverwaltungsgericht sehr gründlich und sehr intensiv auseinandergesetzt, weil, das war mein Eindruck, dem Oberverwaltungsgericht schon sehr bewusst war, dass hier eine Zeitbombe tickt, beziehungsweise mit dem Urteil eine Zeitbombe hochgeht. Denn dieses Urteil, was natürlich zunächst mal nur für das Baugebiet Königskamp Gültigkeit hatte, aber letztendlich natürlich auch Gültigkeit hat für alle Eigenentwicklungsortsteile, die unter die Gültigkeit des Regionalplans Münsterland fallen, aber letztendlich auch für alle Eigenentwicklungsortsteile im Land Nordrhein-Westfalen, denn dieser Passus aus dem Regionalplan, auf den ich bezogen habe, steht ja wörtlich auch im Landesentwicklungsplan. Ja, also insofern war natürlich auch dem Gericht klar, welche Bedeutung ein solches Urteil haben wird. Das Oberverwaltungsgericht hat von daher natürlich auch dieses Urteil sehr ausführlich begründet und sagt unter anderem, ich zitiere das jetzt mal sinngemäß, in dem Urteil steht: Wenn sich jeder so verhält, wie das die Gemeinde Everswinkel macht, dann wird das nichts mit unserem Ziel, den Flächenverbrauch zu reduzieren. Wenn nämlich jede Kommune, wie es ja die Gemeinde Everswinkel seit Jahren exerziert, eine Kirchturmpolitik betreibt, dann ist das kontraproduktiv. Ja? Denn wenn jede Gemeinde Kirchturmpolitik im Sinne betreibt, wir lösen unser demografisches Problem dadurch, dass wir am Ortsrand Bauland ausweisen und zu Dumpingpreisen anbieten, in der Hoffnung, wir locken junge Familien aus dem Nachbarort an. Das macht aber jede Kommune. Ja? Dann hat jede Kommune überdimensionierte Baugebiete, ja? Lockt aus dem Nachbargebiet ein paar junge Familien an, genauso lockt aber die Nachbarkommune aus unserer Gemeinde junge Familien an. In der Gesamtsumme verändert das aber die Bevölkerung nicht. Das Einzige, was sich verändert, ist der Schaden an der Natur durch die großflächige Ausweisung in allen Orten, in allen ländlichen Orten des Münsterlandes durch neue Baugebiete.
Und das hat ein Gericht gesagt. Von daher alle, die in Nordrhein-Westfalen leben und das hören und die in Ortsteilen mit unter 2000 Einwohnern sind und wo Baugebiete geplant sind, diskutiert werden, gestartet werden sollen, bitte gut zuhören. Da hat ein Gericht darauf hingewiesen.
Und nicht nur irgendein Gericht, wie das hier in den Medien dargestellt wurde, als sei es hier, seien hier besoffene Richter am Werk gewesen von irgendeines Wald- und Wiesengerichts, sondern auch das, denke ich, muss man nochmal betonen, das Oberverwaltungsgericht ist das oberste Verwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Übrigen, das muss man auch noch ergänzen, hat dann sich die Gemeinde Everswinkel an einen Strohhalm geklammert und ist dann nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht herangetreten und wollte dieses Urteil überprüft haben vom Bundesverwaltungsgericht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht auch gesagt und hat das Urteil, die Aussagen des Oberverwaltungsgerichtes bestätigt. Hat also gesagt, das, was das Oberverwaltungsgericht dort zum Ausdruck bringt, ist vollkommen richtig und sinnvoll. Und liebe Gemeinde Everswinkel, haltet euch daran. Das ist letztendlich auch die Botschaft, die das Bundesverwaltungsgericht hier der Gemeinde Everswinkel mit auf den Weg gegeben hat.
Also an dieser Stelle könnten wir jetzt eigentlich symbolisch Champagnerflaschen öffnen und sagen, ja, haben Sie was erreicht, ja, haben Sie tatsächlich ein wichtiges Urteil erreicht. Und so ganz nach Champagner war Ihnen aber nicht immer.
Nein, ganz nach Champagner war mir zu keinem Zeitpunkt, ist mir auch heute nicht. Sicherlich war eine Freude da, dass ich ein Etappenziel erreicht habe. Das Problem liegt aber nun darin, zumindest hier vor Ort in der Gemeinde Everswinkel, die Gemeinde hat während des laufenden Normkontrollverfahrens das Baugebiet oder die Fläche erschließen lassen, obwohl sie wusste, da steht eine Klage an und auch damit rechnen musste, dass das unter Umständen für die Gemeinde auch schiefgehen kann. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das Oberverwaltungsgericht hat bereits im Jahre 2006 ein Urteil gefällt, in dem es, auch wenn der Fall etwas anders gelagert war, aber die Kernaussage beim damaligen Urteil des Oberverwaltungsgerichts war, dass Orte unter 2000 Einwohnern bezüglich dieser Regelung im Regionalplan, wenn sie denn ein Baugebiet ausweisen, einen Bedarfsnachweis zu erbringen haben. Das heißt also konkret, in Orten unter 2000 Einwohner muss die Gemeinde belegen, anhand eines Gutachtens, dass der Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung vorhanden ist. Das wusste auch die Gemeinde Everswinkel. Das heißt, auch die Gemeinde Everswinkel hätte die Brisanz dieses Problems, dieser Thematik bewusst sein müssen. Die Gemeinde ist aber davon ausgegangen, dass sie die Familie Wolk durch entsprechende Repressalien in die Knie zwingt. Es sind ja auch entsprechende Maßnahmen gegen uns ergriffen worden.
Das müssen wir jetzt aber genauer wissen.
Unter anderem neben den üblichen, sag ich mal, Spielchen, die man dann so treibt oder die getrieben worden sind, dass Familie Wolk eben auf der Straße nicht mehr gegrüßt wird oder zu der damaligen Zeit, als ich noch im Gemeinderat war, dass mir der Gruß verweigert wird, dass man sich umdreht, so tut, als würde man mich nicht mehr kennen oder mich auch mehr oder weniger indirekt auffordert, den Gemeinderat zu verlassen, was ich dann ja auch letztendlich getan habe. Der Höhepunkt des Ganzen war dann, dass uns von der Investmentgesellschaft, die das Baugebiet für die Gemeinde vermarkten sollte, ein Schreiben zugesandt wurde mit der ultimativen Aufforderung, die Normenkontrollklage von dem Oberförderungsamt zurückzunehmen, mit der Begründung, dass ich das nur machen darf, mit der Begründung, diese Klage habe keine Aussicht auf Erfolg und ich würde das nur machen, um die Geschäftstätigkeit dieser Investmentgesellschaft zu stören. Ja. Der Brief fing relativ freundlich an. Nach diesem Brief im ersten Absatz stand dann, nennen Sie uns Ihre Bedingungen, zu denen Sie bereit sind, die Klage zurückzunehmen, was sich ja durchaus positiv anhört, dass ich da Bedingungen hätte stellen können, wie immer die auch hätten aussehen mögen. Der zweite Absatz war etwas unfreundlicher. Wenn ich nicht bereit sei, die Klage zurückzunehmen, weist mich die Investmentgesellschaft darauf hin, dass bereits jetzt ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden sei, für den man mich dann haftbar machen wolle. Man wolle aber fair mit mir umgehen und bietet mir einen Termin mit der Rechtsabteilung in Düsseldorf an, damit mir die juristische Abteilung der Investmentgesellschaft dann im Detail erklären könne, welche Schadenersatzforderungen auf mich zukommen.
Tja, das müssen wir jetzt eigentlich mal sacken lassen. Also weil Sie Ihr Recht wahrgenommen haben, vor deutschen Gerichten bis hin zum Bundesverwaltungsgericht prüfen zu lassen, ob denn hier eigentlich eine Regionalplanung gemacht wird, wie es die Ziele der Regionalplanung überhaupt vorsehen, also kleine Orte zu schützen, weil Sie dieses Recht wahrgenommen haben und tatsächlich auch mit Erfolg wahrgenommen haben, spricht also die Investmentgesellschaft davon, dass Sie die Gesellschaft geschädigt haben und ja, dann stehen plötzlich bedrohliche 100.000 Euro und so weiter.
Von einem Schaden hat aber nicht nur die Investmentgesellschaft gesprochen, sondern das lässt sich ja in vielen Pressemitteilungen nachvollziehen, dass sowohl die Kommunalpolitiker, die Verwaltung und auch die Presse selber, der Lokalredakteur der Ansicht sind, das ist so dann das Schlagwort der letzten Jahre gewesen, Alfred Wolk hat die Zukunft des Ortsteils Alberskirchen verspielt. Ja, also Kernaussage ist, unsere ganze Zukunft hängt vom Baugebiet Königskamp ab und wenn da nicht auf Dorfe komm raus gebaut wird, dann hat die Gemeinde oder der Ortsteil Alberskirchen keine Zukunft mehr.
Ja, ja.
Das
glauben Sie aber nicht.
Nein, ich habe in jedem Interview, was ich bisher dazu gegeben habe, auch unmittelbar nach dem Urteil ist von einer Redakteurin der Westfälischen Nachrichten ein Interview mit mir geführt worden, ganz einfach deshalb, weil durch eine gezielte Kampagne gegen mich hier die Wogen recht hochschlugen. Es hat Sachbeschädigung am Haus gegeben, es hat Morddrohungen gegeben, Beleidigungen, Bedrohungen. Das hat dann auch die WN erkannt und sah sich genötigt, die Wogen ein wenig zu glätten und hat dann mir die Chance gegeben, in einem Interview meine Position zur Dorfentwicklung zu verdeutlichen. Ich habe damals in diesem Interview bereits gesagt, dass die Zukunft Alberskirchens nicht von einem einzelnen Baugebiet abhängig ist, sondern dass es darum geht, durch intelligentere Lösungen als ständig neue Baugebiete auszuweisen, der demografischen Entwicklung zu begegnen. Ja, dazu gehört beispielsweise, und das Problem ist dringender als 2013, es wird immer dringender, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie gehen wir denn mit den vielen Senioren um, die wir hier im Ort haben. Und die Zahl der Senioren wird immer größer. Und das ist ja ein Problem, was sich in allen ländlichen Orten des Münsterlandes ergibt. Die Infrastruktur verändert sich, sprich wir haben kaum noch Läden, Tante-Emma-Läden sind weg, die letzte Kneipe macht zu, zumindest auch hier im Ortsteil Alberskirchen. In vielen Ortsteilen gibt es auch keine Grundschule mehr. Das heißt, letztendlich bleiben alte Menschen, bei wie es in der Fachliteratur heißt, in Rollatorentfernung kaum noch Einkaufsmöglichkeiten haben, keinen Arzt haben, keine Apotheke haben. Und da ist es doch eine zentrale Aufgabe der dörflichen Gemeinschaft, sich als Beispiel Gedanken zu machen, wie lösen wir dieses Problem? Also Stichwort seniorengerechtes Dorf als Beispiel. Mhm. Oder was machen wir im Hinblick auf kulturelle Veranstaltungen, wenn die letzte Kneipe dicht macht? Wo finden diese Veranstaltungen statt? Mhm. Also da müsste man sich beispielsweise Gedanken zu der Frage machen, machen wir eine Kneipe auf genossenschaftlicher Basis?
Na, es gibt ja Dorfgemeinschaftshäuser, die manche Orte gründen, nicht?
Ja, es gibt viele positive Beispiele. Also deshalb muss man gar nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn aufgrund der regionalplanerischen Zielsetzungen die Ausweisung weiterer Baugebiete nicht möglich ist. Sondern auch andere Gemeinden, andere Orte haben dieses Problem und lösen dieses Problem. Sie lösen es aber nicht eindimensional, wie es hier versucht wird, sondern sie stellen sich dem Problem. Und ganz entscheidend ist doch, andere Orte lassen sich hier nicht von einigen wenigen Kommunalpolitikern hier eine Lösung Anführungsstrichen Lösung diktieren, sondern versuchen gemeinsam. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, die Lösung für das Ganze, dass die Dorfbewohner gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden. Und das ist leider hier das Problem, dass gezielt versucht wird, seit einiger Zeit das Dorf zu spalten. Der Redakteur der WN schrieb vor einiger Zeit, diesseits und jenseits der Wiemstraße, um damit zum Ausdruck zu bringen, als sei hier ein kriegerischer Zustand, nämlich eine Gruppe, die für das Baugebiet ist und eine Gruppe, die gegen das Baugebiet ist. Das ist aber gar nicht das Thema. Wir befinden uns hier nicht im Krieg, sondern ich denke, und das ist das Entscheidende, dass man hier versucht, auf sachlicher Ebene durch einen sinnvollen Diskurs gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Ja, und das kommt leider durch den Streit, der aus meiner Sicht auch immer wieder gezielt gestochert wird, hier zu kurz. Das Gemeinsame, das Solidarische, das, was ja eigentlich eine Dorfgemeinschaft ausmacht, was ja eigentlich der Schlüssel für die Zukunft eines Dorfes ist, der Zusammenhalt des Dorfes, das ist ja das, was einem einfällt, wenn man den Begriff Dorf hört, was macht denn ein Dorf aus? Jeder kennt jeden, man hält zusammen, man löst die Probleme gemeinsam, aber nicht gegeneinander.
Ja, jetzt müssen wir leider stattdessen doch noch darauf eingehen, was denn sich Politik und Verwaltung haben einfallen lassen, um die Kosten, die man schon verbuddelt hat, während das Verfahren lief, doch noch irgendwie zu retten.
Der Gemeinde blieb ja gar nichts anderes übrig, nachdem man aus meiner Sicht den fatalen Fehler begangen hat, während des Normkontrollverfahrens die Erschließung durchzuführen. Das heißt, die Gemeinde hat, damit auch eine Vorstellung davon besteht, über welche Summen reden wir hier, hat für 1,5 Millionen dieses Baugebiet erschließen lassen. Das heißt, Ankauf plus Erschließungskosten machen 1,5 Millionen aus. Diese Erschließungskosten kriegt ja nun die Kommune nicht mehr aus der Erde wieder raus. Also bleibt ja gar nichts anderes übrig oder blieb der Gemeinde gar nichts anderes übrig, als neu an den Staat zu gehen. Man hat sich dann mit der Bezirksregierung zusammengesetzt, die ja hier auch eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielt, die Bezirksregierung. Die Bezirksregierung ist in Nordrhein-Westfalen eigentlich die Hüterin des Regionalplans. Das heißt, die Bezirksregierung hat die Aufgabe, die Einhaltung der Bestimmungen des Regionalplans zu überwachen, indem sie darüber entscheidet, ob ein Flächennutzungsplan geändert wird oder nicht, was ja Voraussetzung ist, um ein Baugebiet am Ortsrand auszuweisen. Die Bezirksregierung hat aber in der Vergangenheit großzügig die Genehmigung erteilt, auch im Ortsteil Alberskirchen, obwohl sie genau wusste, dass diese Baugebiete überdimensioniert sind und dass sie dazu dienten, Bevölkerung von außen anzulocken, was also ein klarer Widerspruch zum Regionalplan ist. Also das heißt, die Bezirksregierung hatte jetzt im Prinzip oder sah das auch als ihr Problem an und hat dieses Problem gemeinsam mit der Gemeinde Eberswinkel gelöst, indem man sich überlegt hat, wie denn die Gemeinde jetzt ein Wohnungsbedarfsgutachten erstellen kann, mit dem ein Nachweis zumindest für ein kleineres Baugebiet dargestellt werden kann. Das heißt konkret, die Gemeinde hat ganz gezielt einen Gutachter sich ausgesucht mit Unterstützung der Bezirksregierung, der dann ein Gutachten erstellt hat mit dem Ergebnis, dass bis 2030 in Alberskirchen 17 Wohneinheiten zusätzlich notwendig sind. Und daraus hat man dann die Konsequenz gezogen, hat gesagt, diese 17 Wohneinheiten, die bis 2030 rein rechnerisch laut Gutachten hinzukommen, die decken wir jetzt durch einen neuen Bebauungsplan, in dem insgesamt 23 Wohneinheiten ausgewiesen sind.
Und zwar genau dort, wo auch schon der erste Versuch war.
Richtig, das heißt, der ursprüngliche Bebauungsplan, der ja vom OVG aufgehoben wurde, ist jetzt halbiert worden. Das heißt, die eine Hälfte wird jetzt bebaut mit einem, ja, ich sage es mal ganz moderat, recht merkwürdig anmutenden Wohnungsbedarfsgutachten. Und die andere Hälfte dieses ursprünglichen Bebauungsplanes ist wieder durch eine Änderung des Flächennutzungsplans in landwirtschaftliche Fläche verwandelt worden. Die Problematik dieses Wohnungsbedarfsgutachtens, und das ist nicht nur das Problem hier für den Ortsteil Alberskirchen, sondern generell das Problem für die Eigenentwicklungsortsteile in Nordrhein-Westfalen. Das Land Nordrhein-Westfalen, die Bezirksregierung, haben es bisher nicht für notwendig angesehen, zu konkretisieren, wie denn ein Wohnungsbedarfsgutachten auszusehen hat, das den Ansprüchen des OVG-Urteils gerecht wird, sondern im Grunde genommen kann jetzt jede Gemeinde hergehen, ein Wohnungsbedarfsgutachten erstellen lassen und da eine Zahl drunter schreiben. Hauptsache, es liegt ein Wohnungsbedarfsgutachten vor. Ob das plausibel ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, es liegt ein Bedarfsgutachten vor. Das wird von der Bezirksregierung abgesegnet, sodass ich im Prinzip trotz dieses langjährigen, für uns auch sehr aufwendigen Rechtsstreites mit dem zunächst mal positiven Ergebnis durch das OVG-Urteil letztendlich nichts geändert hat.
Das erinnert so ein bisschen an diese Einzelhandelsgutachten, die ein Entwickler eines neuen Shoppingcenters benötigt, wo es zwar eine gewisse Rechtsprechung gibt und Gepflogenheiten gibt, aber wenn der Center-Entwickler einen bestimmten Gutachter beauftragt, dann weiß er schon, dass da rauskommt, dass auf jeden Fall der Bedarf da ist und in ähnlicher Form hier. Also gut, wenn ein entsprechender Gutachter beauftragt wird, dann kommt raus, es gibt einen Bedarf. Da haben Sie jetzt nicht nochmal geklagt.
Ich habe mich in dem erneuten Bauleitverfahren, das ja die Gemeinde dann auf den Weg gebracht hat, um einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, natürlich wieder beteiligt durch entsprechende Stellungnahmen, habe mich auch intensiv mit dem Wohnungsbedarfsgutachten auseinandergesetzt und habe durch meine Stellungnahmen belegt, dass das Gutachten fehlerhaft war, und zwar so fehlerhaft, dass ich die Gemeinde veranlasst sah, dieses Wohnungsbedarfsgutachten dann zurückzunehmen. Es hat ein neues Gutachten erstellen lassen. Es wird aber nicht als neues Gutachten bezeichnet, sondern als Fortschreibung des Gutachtens. Um es ganz vorsichtig auszudrücken, ein ganz wesentlicher Aspekt des ersten Gutachtens war, dass sich die Gemeinde nicht in der Lage sah, die Anzahl der Haushalte in Alberskirchen zu ermitteln. Das heißt, Grundlage eines Wohnungsbedarfsgutachtens ist zunächst mal die Anzahl der Bevölkerung und eine Prognose, wie sich diese Bevölkerung bis zum Prognoseende, hier in unserem Fall bis 2030, verändern wird, aufgrund der vorhandenen Gegebenheiten, Stichwort Sterberate, Geburtenrate und ähnliche Dinge. Ja. Der zweite Schritt ist dann, dass man sich anschaut, wie lebt denn die vorhandene, jetzt heute vorhandene Bevölkerung, wie groß sind die Wohnungen durchschnittlich im Ortsteil Alberskirchen, was ja auch von Region oder von Ort zu Ort unterschiedlich ist, je nach Familienstruktur. In ländlichen Gebieten haben wir häufig eine größere Haushaltsgröße, das heißt zwischen 2,5 und 3 üblicherweise auf dem Lande, teilweise noch größer, während die in Münster bei 1, und liegt, weil dort sehr viele Singles- und Zwei-Personen-Haushalte sind. So, das sind also fundamentale Grundlagen, die man erstmal überprüfen muss. Das heißt, ich muss feststellen, wie viele Haushalte gibt es heute in Alberskirchen und wie wird sich voraussichtlich die Zahl der Haushalte bis zum Ende des Prognosezeitraums verändern. So, da sah sich aber die Gemeinde nicht in der Lage, den aktuellen Stand der Haushalte zu ermitteln, sondern hat den geschätzt, hat sich von der Post die Anzahl der Haushalte, in Klammern die Anzahl der Briefkästen, nennen lassen. Also wie viel Post wird verteilt, wenn die Post Wurfsendungen an alle Haushalte verteilt. Ja. Diese Zahl war für mich aber nicht plausibel. Ich habe das überprüft anhand meiner Möglichkeiten und habe belegen können, dass die Zahl der Haushalte, die von der Post genannt wurde, offenbar die Zahl der Briefkästen, aber nicht die Zahl der Haushalte ist. Ja, also das war ein fundamentaler methodischer Fehler, den das Gutachterbüro auch eingestehen musste. Hat dann das Gutachten auf dann 9 Zahlen nochmal erstellt.
Darf ich mal kurz, also gibt es mehr Briefkästen oder mehr Haushalte?
Gibt mehr Briefkästen, ja.
Okay. Wie kommt sowas? Aber gut.
Ja, in vielen Haushalten hängen eben zwei Briefkästen. Ne? Ja. Oder nehmen wir hier, wir haben hier eine Tankstelle, die haben einen Briefkasten für die Tankstelle, einen Briefkasten für die Wohnung. Oder nehmen wir Familie Wolk. Man könnte hier Post reinschmeißen, einmal für Ehepaar Wolk oder auch Post für Sohn und Tochter. Ne? Also dass die Postzustellung nicht identisch ist mit der Anzahl der Haushalte. Das eigentliche Problem für den Gutachter war aber, dass ihm natürlich klar war, dass die Bevölkerung in Alverskirchen wie in vielen anderen Orten hier in der Umgebung schrumpft und dass es bei schrumpfender Bevölkerung natürlich schwierig ist, einen Wohnungsbedarf nachzuweisen. Hinzu kam, dass das OVG in seinem Urteil Kriterien genannt hat, die ein Wohnungsbedarfsgutachten erfüllen muss, damit das Gericht einer Überprüfung des Gerichts standhält. Unter anderem, das ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Aussage des OVGs, hat das OVG darauf hingewiesen, dass die Ausweisung eines neuen Baugebietes nur dann zulässig ist, wenn das Innenpotenzial ausgeschöpft ist, Innenentwicklungspotenzial ausgeschöpft ist und, jetzt kommt eigentlich der zentrale Satz, zu berücksichtigen sind auch die Bestandsimmobilien, die aufgrund der Altersstruktur in den nächsten Jahren an den Markt kommen. Mit anderen Worten oder übersetzt, dem OVG ist natürlich klar, das, was ich ja eben schon mehrmals erwähnt habe, dass hier in Alverskirchen demnächst viele Menschen sterben. Viele ältere Leute wohnen bereits entweder alleine als Witwer oder als älteres Ehepaar in einem Einfamilienhaus. Aufgrund der statistischen Lebenserwartung kann man davon ausgehen, dass diese Häuser demnächst leer stehen. Und da hat das OVG gesagt, diese Häuser habt ihr zu berücksichtigen. Das heißt, ihr habt konkret zu ermitteln, wie viele Bestandsimmobilien kommen in den nächsten Jahren hier an den Markt, wie viele Bestandsimmobilien werden frei. Ja. Und erst der Bedarf, der über diese frei werdenden Immobilien hinausgeht, dafür dürft ihr dann ein Baugebiet ausweisen. So, das Ergebnis dieser Überprüfung war, dass in den nächsten Jahren 50 Bestandsimmobilien frei werden, sodass eine Ausweisung eines neuen Baugebietes gar nicht notwendig gewesen wäre oder gar nicht notwendig ist. Der Gutachter hat aber den Auftrag, eine bestimmte Zahl an Wohneinheiten unterm Strich herauszubekommen, damit ein neues Baugebiet an den Markt gebracht werden kann. Und hat sich nun überlegt, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Problematik, mit dieser Krux aus dem OVG-Urteil um? Und hat das Problem dadurch gelöst, dass er gesagt hat, es kommen zwar 50 Bestandsimmobilien an den Markt, aber ich als Gutachter behaupte jetzt einfach mal, dass diese Bestandsimmobilien in Alverskirchen nicht von Alverskirchenern gekauft werden.
Ach.
Ein Alverskirchener kauft keine Bestandsimmobilien, ein Alverskirchener baut neu. Deshalb kann ich die auch nicht berücksichtigen, aber ich bin mal großzügig. Es kann ja sein, dass in Zukunft sich doch ein Alverskirchener findet, der eine Bestandsimmobilie kauft und damit ich dem OVG-Urteil gerecht werde, nehme ich einen bestimmten Prozentanteil dieser freiwilligen Bestandsimmobilien und berücksichtige die. Und diese Quote, die er mit 20% festgelegt,
das
Interessante ist, dass diese sogenannte Wiederbelegungsquote, der Gutachter hat zwischenzeitlich auch weitere Gutachten erstellt für andere Orte, weil er gemerkt hat, er ist hier erfolgreich. Er hat auch beispielsweise für die Stadt Warendorf ein Gutachten erstellt. Und diese Wiederbelegungsquote wird dann, je nachdem, welches Ergebnis rauskommen soll, ganz individuell angesetzt. Ja? Also nehmen wir als Beispiel, wir würden hier eine Wiederbelegungsquote von 20% festlegen. 50 Wohnungen werden frei, das heißt, es stehen ja dann 50 Wohnungen zur Verfügung. Der Gutachter sagt aber, ich berücksichtige in meinem Gutachten nur 20%. Das hieße, es werden nur 10 dieser Bestandsimmobilien im Wohnungsbedarfsgutachten berücksichtigt.
Und die anderen 40?
Das ist die spannende Frage. Ich bin der Ansicht, nicht nur der Ansicht, sondern es ist die logische Konsequenz aus diesem Gutachten, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel 40 Wohneinheiten, 40 Einfamilienhäuser beim Bedarfsgutachten außer Acht lassen und stattdessen aber jetzt neue Wohneinheiten am Ortsrand ausweisen durch neue Bauflächen, dann steht natürlich die Frage im Raum, was passiert mit diesen 40 Bestandsimmobilien? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es kommen tatsächlich Leute von auswärts und kaufen diese Bestandsimmobilien. Das bezweifle ich aber, begründe ich auch, weil nämlich alle anderen Kommunen rundherum das gleiche Problem haben. Als Beispiel, der Gutachter hat für die Stadt Warendorf mit den Eigenentwicklungsortsteilen rundherum ermittelt, dass in Warendorf, allein für die Stadt Warendorf mit den Eigenentwicklungsortsteilen bis 2030 1600 Bestandsimmobilien an den Markt kommen. 1600 Bestandsimmobilien. So, das gleiche könnten wir jetzt machen für die umliegenden Orte Telgte, Sendenhorst, könnten beliebige Orte nehmen, die haben alle das gleiche Problem. Das heißt, in allen Kommunen kommen horrende Zahlen an Bestandsimmobilien an den Markt. Weshalb sollte also jemand aus Sendenhorst, aus Telgte, aus Warendorf eine Bestandsimmobilie im kleinen Ort Alberskirchen kaufen, wenn er genügend Auswahl an Bestandsimmobilien in Warendorf oder Sendenhorst hat?
Ja,
und was? Das heißt, jetzt bleibt nur die zweite Möglichkeit, wenn diese Bestandsimmobilien nicht verkauft werden können, weil die Nachfrage gar nicht da ist, dann produzieren wir uns unseren eigenen Leerstand. Und das ist die eigentliche Problematik, die sich dahinter verbirgt. Wenn man so will, eine Doppelproblematik. Zum einen, wir zerstören weiterhin Natur durch die Ausweisung neuer Baugebiete und gleichzeitig produzieren wir einen riesen Leerstand in der Zukunft.
Ja, weil, wenn wir mal davon ausgehen, 15, 17, wie viel auch immer, neue Häuser werden da gebaut, dann werden diejenigen, die da einziehen und das kaufen, nicht gleichzeitig noch eins der 40 zur Verfügung stehenden leeren Häuser kaufen. Und dann stehen sie wirklich leer und ja, im schlimmsten Fall verrotten vor sich hin.
Und das, denke ich, jetzt kommen wir wieder auf die Frage zurück, Herr Wolk, wie sehen Sie denn die Zukunft Alberskirchens? Ich denke, wir müssen uns viel intensiver Gedanken zu der Frage machen, was passiert mit den Bestandsimmobilien, als uns mit der Frage zu beschäftigen, wie schaffen wir es wieder erneut gegen den Regionalplan zu verstoßen und zu Dumpingpreisen für betuchte Bürger aus den umliegenden Städten hier Bauflächen zur Verfügung zu stellen und dafür unsere Natur zu zerstören und damit letztendlich den dörflichen Charakter zu zerstören.
Ja, aber mit Hilfe dieser, wie auch immer, fadenscheinigen oder wie auch immer man sie nennen mag, Argumentation wurde begründet, dass man dann nun doch ein paar Häuser bauen darf, sodass die Stadt nicht auf ihrer Investition hängen bileibt, die sie schon vorauseilend gemacht hat, um dieses Baugebiet zu erschließen und von daher die Stadt zumindest diese 17, 20, wie viel auch immer, Grundstücke verkaufen darf. Und zum Teil auch schon hat, oder?
Ja.
Ja.
Also dass man es nach wie vor krampfhaft bemüht, diese Grundstücke an den Markt zu bringen, um dann, wie auch immer das funktionieren soll, dann die bereits erschlossene zweite Teilfläche, die zwar momentan formal juristisch Ackerland darstellt, aber erschlossen ist. Ich sage ja immer, das ist Deutschlands teuerstes Ackerland, was wir haben. Aber die Gemeinde wird sicherlich versuchen, auch dieses Teilgebiet dann noch an den Markt zu bringen. In Klammern aus meiner Sicht rechtswidrig. Also insofern ist das nach wie vor spannend. Sicherlich auch für mich spannend zu gucken, wie gehen wir als Dorfgemeinschaft damit um und kriegen wir noch die Kurve, um wirklich wieder Dorfgemeinschaft zu sein oder Dorfgemeinschaft zu werden und dann hoffentlich gemeinsam auch zu versuchen, die aus meiner Sicht drängenden Probleme zu lösen, die aber nicht in der Ausweisung eines Baugebietes liegen, sondern wie ich ja eben beschrieben habe, die drängenden Probleme sind ganz andere und sind nicht überdimensionierte Baugebiete.
Apropos Dorfgemeinschaft, grüßen die anderen Sie denn wieder?
Es gibt Menschen, die uns nach wie vor grüßen, aber es gibt auch ganz viele Menschen, obwohl wir seit fast 30 Jahren hier wohnen, die uns nicht mehr grüßen. Ja, oder die uns deutlich machen, dass wir hier unerwünscht sind. Gut, damit müssen wir jetzt leben. Das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen.
Bereuen Sie das, dass Sie das mal gestartet haben, wenn Sie solche Erlebnisse haben?
Ich denke, das hört sich alles schrecklich an. Ich will das auch gar nicht jetzt zu hochhängen und mich hier als Märtyrer darstellen. Darum geht es mir gar nicht, sondern die Frage ist, ob ich das bereue oder die Frage, ob ich das wieder so machen würde. Also ich bereue das nicht und ich würde das genauso wieder machen, weil das auch etwas mit meiner christlichen Überzeugung zu tun hat. Denken wir hier auch an die Enzyklika des Papstes, der sich ja auch ganz ausdrücklich und in dieser Deutlichkeit hat das, glaube ich, bisher auch noch kein Papst gemacht, dass es Aufgabe der Kirche ist, sich für die Schöpfung Gottes einzusetzen. Und das sehe ich auch für mich als Maßstab an, das Maßstab meines Handels. Ich halte es für ganz wichtig, dass jeder Mensch, aber vor allem auch jeder Kommunalpolitiker, einen Wertekompass hat, also ganz klar sagt, wofür er steht. Und ich habe bereits vor 20 Jahren gesagt, dass ich es nicht oder in meinen Forschungen nicht in Einklang bringen kann, dass hier überdimensionierte Baugebiete ausgewiesen werden, weil damit die Natur zerstört wird. Das heißt, für mich geht es darum, oder wenn man so will, verkürzt gesagt, sind meine Bemühungen zielen darauf ab, Gottes Schöpfung zu bewahren und ist nicht meine Intention, hier für irgendjemanden die Zukunft zu zerstören oder irgendjemanden an der Entfaltung seiner Möglichkeiten zu hindern. Das steht mir auch gar nicht zu. Ich habe hier gebaut und ich spreche auch keinem das Recht ab, ein Haus zu bauen, aber alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und unter Beachtung des Allgemeinwohls und vor allen Dingen, das ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Und was wir jetzt zurzeit machen, ist nichts anderes, als dass wir unseren Kindern und Enkelkindern eigentlich die Zukunftschancen verbauen. Und wenn wir fragen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, dann heißt das für mich, wir dürfen nur so handeln, dass wir auch den nachfolgenden Generationen die Möglichkeiten lassen, die wir selber für uns in Anspruch nehmen. Und Stichwort Fußabdruck, ja, wir hinterlassen hier auf dieser Welt einen viel zu großen Fußabdruck und wenn die nachfolgenden Generationen oder die Nachfolger das auch macht, dann bleibt letztendlich nichts mehr übrig. Ja, also im Grunde genommen, auf den Punkt gebracht, ich habe das neulich mal in einem Artikel so geschrieben, im Grunde genommen stehlen wir den nachfolgenden Generationen die Zukunft. Wir sind Zukunftsdiebe, wenn wir uns weiter so verhalten. Und das treibt mich um und deshalb muss ich hier auch nichts bereuen, sondern ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe kein Verbrechen begangen, ich bin kein Verbrecher, ja, sondern ich habe das, was ich von meinen Mitmenschen verlange, nichts anderes getan als Zivilcourage gezeigt. Gemeinsam mit meiner Frau, mit meiner Familie.
Ja, eigentlich also gar im Gegenteil. Sie sind kein Verbrecher, sondern Sie haben dem Recht, Sie haben dafür gesorgt, dass das Recht durchgesetzt wird. Und beachtet wird.
Ja.
Also, wer noch mehr Informationen haben möchte, es gibt eine Webseite, werden wir auf dem Blog, gibt es einen Link, dann kann jeder finden und sich dort noch ein paar Informationen auch anschauen dazu. Es gab Anfang des Jahres 2017 einen Artikel in der Welt am Sonntag, wo beispielhaft für viele, viele andere Orte das Prinzip des Donuts, ja, innen der Leerstand und außen wird gebaut, in der Stadtentwicklung beispielhaft am Beispiel Eberswinkel geschildert wurde. Auch dafür also den Link dann auf der Webseite. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolk.
Ich bedanke mich.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.